Die FEG München Ost hat ja ähnlich angefangen wie bei euch, auch in so einer kleinen Gemeinde, also in so einer Schule als kleine Gemeinde. Und da hatte ich das eben. Na, damals gab es schon diese Bibel, dass mir im allerersten Gottesdienst der Notenständer einfach kollabiert ist unter der Wucht des Wortes Gottes. Deswegen wollen wir hier auf eine Nummer sicher gehen. Ja, schön, ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Jetzt schon die zweite Predigt oder den zweiten Gottesdienst mit euch gemeinsam erleben darf. Als ich das letzte Mal bei euch war, da saßen wir im Wohnzimmer bei Familie Letz und da wart ihr wahrscheinlich nicht mal halb so viele wie jetzt. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr einfach in der Praxis das, genau das umgesetzt habt, was wir da besprochen hatten, ne? Das Thema Jüngerschaft. Paulus nimmt Timotheus an der Hand und Multiplikation und er hat euch ratzfatz vermehrt. Das freut mich richtig zu sehen, da wir im zweiten Timotheusbrief angefangen haben. Und ich glaube auch, dass wirklich dieser ganze Brief eigentlich eine Botschaft ist, die euch als junge Gemeinde bestimmt ganz viel, ganz praktisch mit geben kann ins Leben. Dachte ich mir, machen wir da weiter. Nur wenn ich jetzt anfange, so Stück für Stück durch das ganze Buch durchzupredigen, ja, dann sind wir vielleicht in 15 Jahren fertig bei der Frequenz, wie ich bei euch bin. Also dachte ich mir, machen wir es anders. Wie wäre es, wenn wir einfach mal den allerletzten Abschnitt lesen? Ne? Und das ist wie auch bei so einem normalen Buch, wenn ihr das lest, Anfang und Ende, dann könnt ihr euch auch viel zwischendrin denken. Kleiner Tipp auch für wissenschaftliche Arbeiten, wenn es zu müßig ist, die ganzen Zahlen und Fakten zwischendrin skippen. Anfang und Ende, da habt ihr schon mal das Big Picture. Und wann kommt man schon mal zu dieser Gelegenheit, Grußworte zu predigen? Also dachte ich mir, 2. Timotheus 4 wollen wir uns anschauen, die Verse 9 bis 22. 2. Timotheus 4, 9 bis 22. Und ich werde es aus der Elberfelder Bibel vorlesen. Befleißige dich bald, zu mir zu kommen, denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat und ist nach Thessalonich gegangen, Crescens nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Lukas ist allein bei mir. Nimm Markus und bring ihn mit dir, denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Tychikus aber habe ich nach Ephesus gesandt. Den Mantel, den ich in Troas bei Karpus zurückließ, bring mit, wenn du kommst. Und die Bücher, besonders die Pergamente. Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Vor ihm hüte auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Bei meiner ersten Verantwortung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht würde und alle, die aus den Nationen hören möchten, und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Der Herr wird mich retten vor jedem bösen Werk und bewahren für sein himmlisches Reich, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Grüße Priska und Aquila und das Haus des Onesiphorus. Erastus blieb in Korinth, Trophimus aber habe ich in Milet krank zurückgelassen. Befleißige dich, vor dem Winter zu kommen. Es grüßt dich Eubulus und Pudens und Linus und Claudia und die Brüder alle. Der Herr Jesus Christus sei mit deinem Geist. Die Gnade sei mit euch. Amen. Das Wort Gottes. Ja, als Gemeindegründung stellt ihr fest, dass ihr ein kleiner Haufen seid von Leuten und es ist schön, jede Woche, wenn jemand Neues dazukommt, oder jeden Monat oder wann auch immer neue Leute da sind und die fallen auch schnell auf. Wenn man aber mal ein paar Jahre dabei ist, dann wird das Ganze oft etwas unübersichtlicher. Und es ist auch so, dass mit den Jahren nicht nur Menschen kommen, sondern auch Menschen gehen. Und manchmal ist es ganz interessant, wenn man mal so innehält und mal wirklich versucht zurückzublicken. Ganz hilfreich ist es, wenn man vielleicht so jedes Jahr, ne, wie bei Kindern macht man auch so ein Bild, ja, jedes Jahr, damit man weiß, wie die wachsen und so, und dann kann das vergleichen. Das macht auch Sinn, sowas bei einer Gemeinde, das zu machen, vielleicht so Freizeitbild oder wie auch immer. Und dann mal im Bilderbuch zurückzublättern und mal die Gesichter wieder anschauen, die über die Jahre da waren, man stellt fest, nicht nur, dass mit der Zeit neue Leute gekommen sind, sondern auch, dass Menschen gegangen sind. Es ist ein Kommen und Gehen. Und Paulus hier in diesen letzten Worten, die er Timotheus schriftlich mitgibt, der benennt hier eine ganze Reihe von Menschen, die Timotheus offensichtlich auch kennt. Und es wird dabei deutlich, dass Menschen zentral und wichtig sind. Er hat Timotheus noch viel über Menschen zu sagen, manches Positives, manches Negatives, Erfahrungen, die man mit Menschen macht. Denn das ist Gemeinde. Gemeinde ist nicht ein Gebäude aus Stein, sondern es ist das Zusammenkommen von Menschen. Und du machst Erfahrungen mit Menschen in der Gemeinde. Und deswegen will Paulus uns hier auch eben mit solchen Erfahrungen konfrontieren. Erfahrungen, die wir mit Menschen machen können. Und die erste Botschaft, die wir uns hier anschauen wollen, ist eben dieses Kommen und Gehen in den Versen 9 bis 13. Und lasst uns da nochmal eintauchen in diese Verse. 9 bis 13. Befleißige dich bald, zu mir zu kommen, denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat. Und er ist nach Thessalonich gegangen, Crescens nach Galatien, in der Türkei, Titus nach Dalmatien, in Kroatien. Lukas ist allein bei mir. Nimm Markus und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Tychikus, der in der Türkei ist, den habe ich nach Ephesus gesandt. Den Mantel, den ich in Troas bei Carpus zurückließ, bring mit, wenn du kommst. Und die Bücher besonders, die Pergamente. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dass wir das letzte Mal bedacht haben, dass das Ganze hier ein Abschiedsbrief ist. Paulus sagt im Kontext in Vers 6 unmittelbar davor, dass die Zeit seines Abscheidens kurz bevorsteht. Er wusste nicht mehr, wie lange er hatte, aber er wusste, dass er diese Gefangenschaft nicht überlebt. Paulus war über eine lange Zeit eine tragende Säule, nicht nur für eine einzelne Gemeinde, sondern für die ganze Christenheit. Und er sagt: Ich weiß, Timotheus, ich bin nicht nur gekommen, ich bin nicht nur von Gott gesandt, sondern ich werde auch von Gott genommen. Aus natürlichen Gründen, der Tod ist bei ihm das Thema. Aber es gibt ja auch andere Personen, ne? Crescens und Tychikus, die mittlerweile in der Türkei aktiv sind, Titus, der in Kroatien aktiv ist, Menschen, die mal Paulus an seiner Seite hatte und die er jetzt weitergeschickt hat, die weitergegangen sind. Nur noch ein einziger ist bei ihm, sagt der Lukas. In der Gemeinde stellst du fest, dass Menschen dich begleiten für eine Zeit lang. Ihr kennt es aus der Welt, den Begriff Lebensabschnittsgefährten. Ist unglücklich, wenn es in einer zwischenmenschlichen Beziehung ist, wo es nur um Mann und Frau geht, aber es ist die ganz normale Realität, die wir alle machen, wenn wir mal den Begriff weiterdenken, vor allen Dingen in der Gemeinde. Es gibt viele Lebensabschnittsgefährten. Ich habe mal unser Gemeindebilderbuch durchgeblättert, sozusagen, also mein digitales Bilderbuch, und ich habe festgestellt, dass viele Menschen nicht mehr bei uns sind, von denen ich einst dachte, das sind die tragenden Säulen. Wenn die, wie so ein Mikado, oder ist es Mikado, wie heißt es, dieses. Ne, aber dieser Turm, Jenga, wie so ein Jenga-Steinchen, wenn du die rausziehst, dann kracht und kollabiert es alles zusammen. Menschen, die am Anfang wirklich alles bei uns geschmissen haben. Und das ist auch wahrscheinlich bei euch als kleine Gemeinde so die Erfahrung, dass es wenige Leute gibt, die sehr viele Funktionen übernehmen. Und du denkst, na, wenn der jetzt krank ist diese Woche, keine Ahnung, wie wir das durchmachen und ersetzen. Das ist auch so eine Erfahrung, die wir gemacht haben am Anfang. Mensch, das sind Menschen da, die sind zentral und wichtig, und dann aber ziehen die weiter oder sie sind krank, und dann lernen wir aber, dass Gott andere Menschen gesandt hat. Und hier lesen wir, dass Paulus jetzt noch einen Lukas bei sich hat, bei der Seite hat, den er am Anfang seinen Reisen nicht bei sich hatte. Auch Paulus ganz persönlich hat diese Erfahrung gemacht, dass Menschen mal bei ihm sind und dass Menschen auch gehen. In der Gemeinde gibt es nur eine einzige Konstante, und das ist Christus. Kein einziger Mensch hier ist konstant. Ihr werdet kommen und gehen, ob es aus solchen Gründen ist wie der Tod, der irgendwann mal einen jeden von uns ein heimsuchen wird, oder ob es andere Gründe sind. Das Wort Gottes macht uns immer und immer und immer wieder darauf gefasst, dass Menschen vergänglich sind und bereitet uns darauf vor. Und es ist etwas, was wir gerne vor uns schieben. Aber wenn wir uns damit nicht aktiv befassen, dann kann es sein, dass es uns sehr trifft, wenn uns dann doch dieser Schicksalsschlag mal einholt. Im Buch Hiob heißt es, Kapitel 14, Verse 1 und 2, der Mensch, von der Frau geboren, lebt kurze Zeit und ist mit Unruhe gesättigt. Wie eine Blume kommt er hervor und verwelkt, und wie der Schatten flieht er und kann nicht bestehen. Der Mensch ist nur für eine kurze Zeit da und dann zieht er weiter, entweder in eine andere Stadt oder in die Ewigkeit. Deswegen sagt uns Mose auch eben ganz bekannt im Psalm 90, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. In anderen Worten, auf dass wir klug handeln, verwalten, leben. Ganz gleich, ob du jung oder alt bist, es ist wichtig für uns, das zu verstehen, dass wir im Leben mit Menschen konfrontiert werden. Menschen begleiten uns, aber sie begleiten uns nur für eine Zeit. Und wir wollen uns hier mal anschauen, aus welchen Gründen Menschen uns vielleicht auch nur für eine Zeit begleiten. Hier sind viele Namen drin und über diese Namen kann ich nicht, über jeden Namen kann ich viel sagen. Timotheus kannte sie persönlich, aber über manche wird uns was konkret gesagt. Und wir wollen uns mal einen Namen ganz konkret anschauen, der hier etwas näher beschrieben wird, nämlich Demas in Vers 9. Hier heißt es ab Vers 9 und dann Vers 10, Timotheus, befleißige dich, bald zu mir zu kommen. Komm bald zu mir. Warum? Denn Demas hat mich verlassen. Warum hat Demas Paulus verlassen? Da er den jetzigen Zeitlauf lieb gewonnen hat. Ich weiß nicht viel über Demas. Ich weiß nur eines hier. Er war mit Paulus unterwegs und er ist jetzt nicht mehr unterwegs, weil er den jetzigen Zeitlauf lieb gewonnen hat. Wenn wir so ein bisschen die Paulusbriefe durchblättern, dann sehen wir, dass dieser Name auftaucht, zum Beispiel im Kolosserbrief. Da wird er unter den Grüßenden mit erwähnt. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, der noch bei Paulus ist, und auch Demas, Kapitel 4, Vers 14. Und im Philipperbrief heißt es ebenfalls, ne, so eine Aufzählung, Markus, Aristarch, Demas und Lukas, meine Mitarbeiter. Demas war ein Mitarbeiter, er war mit Paulus unterwegs und er war scheinbar so wichtig genug, dass er eben auch in diesen Briefen Erwähnung gefunden hat, so auch wie in Lukas. Das lässt mich glauben, dass es eben auch ein zentraler Mitarbeiter ist, jemand, den man auch kannte in der Gemeinde. Was macht es? Macht für euch keinen Sinn, wenn ich euch hier Grüße ausrichte von irgendeinem Menschen, mit dem ich zusammenarbeite, den ihr nicht kennt. Ne, was würde es euch schon bringen, wenn ich euch Grußworte von Timon ausrichte, meinem Mitpastor, den ihr noch nie kennengelernt habt. Aber ne, wenn ich vielleicht euch Grüße ausrichte vom Benny Deppner, mit dem ich zusammen auch Musik mache, den kennen einige von euch. Und von daher, ne, da ist eine gewisse Verbindung, das macht Sinn. Und hier, er ist eben auch ein Mitarbeiter. Wir können noch was daraus schließen. Er war für einige Jahre Mitarbeiter. Woher weiß ich das? Zwischen dem Kolosserbrief und dem zweiten Timotheusbrief sind einige Jahre vergangen. Vielleicht 5, vielleicht 7, je nach Theologen, den du fragst, aber es sind einige Jahre vergangen. Demas war jahrelang mit Paulus unterwegs. Und doch heißt es, dass irgendwann mal der Tag kam, nach jahrelanger Arbeit mit Paulus, und Paulus war ja sicherlich kein naiver Kerl, dass er ihn verlassen hat. Dieses Wort, das hier gebraucht wird für verlassen, das hat eine negative Färbung. Das ist kein, ich habe ihn weitergeschickt, ne? So wie Timotheus. Und Timotheus, wissen wir ja, den hat er nach Ephesus geschickt, um dort Pastor zu sein. Er hat ihn verlassen. Das Wort wird auch gebraucht, zum Beispiel, wenn Soldaten den Dienst quittieren oder desertieren. Oder wenn man jemanden im Stich lässt. Oder wenn man sogar jemandem etwas Bösen preisgibt. Paulus wurde von Demas verlassen. Warum? Weil er den jetzigen Zeitlauf lieb gewonnen hat. Das ruft die Worte aus 1. Johannes 2 in Erinnerung, wo wir in den Versen 15 bis 17 lesen, gewarnt werden. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wenn es hier heißt, die Welt lieb zu haben, dann korrespondiert das mit dem Zeitlauf, den Zeitlauf lieb zu gewinnen, die jetzige Zeit, das Leben da draußen. Und wir sehen hier, es ist also eine reale Gefahr, dass Menschen, die für uns tragfähige Mitarbeiter sind, dass die auf einmal wegbrechen, weil sie zurück in die Welt gehen. Ich meine, es war Spurgeon, der gesagt hat, dass der Mensch im Inneren wie eine Brieftaube ist und immer wieder, nachdem er irgendwo ausgesandt wurde oder irgendwo rumflattert, den Hang dazu hat, zurück zu seinem Heimatnest zu fliegen. Instinktiv, automatisch, das ist so in uns drinnen. Und so ist es auch eine reale Gefahr, dass Menschen dorthin wieder zurückkehren, wo sie hergekommen sind vor Christus. Deswegen werden wir auch immer wieder gewarnt, auch aufeinander Acht zu haben. Hebräer 10 ist zum Beispiel auch so eine Stelle, ne? Auf uns und auf andere. Hebräer 10, 23 Vers und bis 25. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unbeweglich festhalten. Treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Lasst uns aufeinander Acht haben zur Anreizung, zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag näher kommen seht. Es ist interessant, Demas wird uns hier im Text in gewisser Hinsicht eigentlich als Gegenteil zu Paulus beschrieben. Denn Paulus sagt von sich selbst im Kontext, wenn wir da hineinschauen, na, sagt er Timotheus, ich habe den guten Kampf gekämpft, Vers 7, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt, fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Wir sehen hier, es gibt eine Korrespondenz zu dem, was wir lieb haben. Habt nicht lieb die Welt. Und dem, wozu sich dann auch unser Herz hinwenden wird. Paulus sagt, ich hatte Christus lieb, ich habe ihn bewahrt und so habe ich meinen Lauf vollendet. Aber viele haben es nicht. Und es ist ganz interessant, wenn wir hier diese Hebräerwarnung nehmen, da schaut mal her, ne, da heißt es, wir sollen darauf Acht geben, dass wir die Versammlung nicht versäumen. Ich habe ein bisschen reflektiert über Menschen, die mich in meinem Leben begleitet haben, von denen ich dachte, das sind die tragenden Säulen im Reich Gottes, zumindest in meinem kleinen Umfeld, was ich so kenne und sehe. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ein Großteil von denen ist erst Stück für Stück von der Versammlung abgeglitten. Keiner kam sofort her und hat gesagt, ich will mit Christus nichts mehr zu tun haben. Das ist so ein schleichender Prozess. Die kommen einfach immer weniger zur Gemeinde, entziehen sich auch diesem Korrektiv, dieser Gemeinschaft, auch diesem Lichtblick und verkriechen sich immer mehr in Dinge, wo sie wissen, das passt nicht mit der Gemeinde zusammen. Und irgendwann mal ist das Herz so weit weg, dass es irgendwie ganz abgleitet. Ich denke zum Beispiel daran zurück, als ich ganz frisch im Glauben war, da hat mich mein Jugendpastor unter die Fittiche genommen und es gab noch einen zweiten. Wir waren sozusagen die zwei frisch bekehrten Timotheusse. Und ich habe immer aufgeschaut zu dem anderen, weil er war sozusagen mein geistlicher großer Bruder, war ein Jahr länger im Glauben unterwegs und deswegen wusste der schon viel mehr und so weiter. Ein Jahr später war er weg vom Fenster. War auf einmal, ist einfach auf einmal abgeglitten. Und bis heute ist es so für mich so krass, dass ich, weil ich mir denke, der war so ein Lichtblick und auf einmal war er weg. Und dann denke ich ein paar Jahre später, da waren wir auf der Bibelschule, Philipp und ich zusammen, und da war mein leiblicher Bruder dabei. Und man muss wissen, mein Bruder und ich, wir wurden in der Bibelschule die Dammersöhne genannt. Also nicht die Donnersöhne, sondern die Dammersöhne. Und mein Bruder war für mich vielleicht geistlich mit einer der wichtigsten Personen. Philipp kann wahrscheinlich auch Geschichten davon erzählen, wie er meinen Bruder hat abgleiten sehen, so Stück für Stück. Ich habe das gemerkt, dass er immer weniger über geistliche Themen geredet hat. Ich habe das gemerkt, dass er irgendwann mal nicht mehr in die Gemeinde gegangen ist. Und irgendwann mal war er dann auch wirklich nicht mehr willens, auch sich wirklich noch mit dieser Thematik tief auseinanderzusetzen. Und ich kann mir vorstellen, dass auch Philipp manche unangenehme Gespräche hatte mit meinem Bruder, hat versucht, ihn zurückzugewinnen und er ist weg. Und dann denke ich an meine Zeit, als ich frisch nach München gekommen bin. Da waren wir wieder eine Truppe junger Männer, Pastoren, die sich geschart haben um Matthias Lohmann, er war so unser Paulus. Und in diesem Zirkel, da gab es gar einen, den haben wir gesehen als den, ne, der wurde gehypt als der Next Big Preacher. Er war so der, ne, schlauste von allen, der akribischste Exeget, der beste Redner, hat alles in sich vereint. Weg vom Fenster. Hat nicht Christus den Rücken gekehrt, aber so verprellt worden, so verbrannt worden, auch durch manche unangenehme Situationen im Gemeindeumfeld, dass man ihn jetzt kaum mehr zu Gesicht bekommt. Es ist eine reale Erfahrung, die man im Gemeindeumfeld macht. Und warum trete ich das euch so breit aus? Weil ich euch von vornherein eben auch darauf vorbereiten will, dass das geschehen kann. Und dass das aller Wahrscheinlichkeit die Erfahrung sein wird. Ein bisschen für mich, muss ich gestehen, habe ich sogar den Eindruck, dass man dann am vorsichtigsten sein sollte im Gemeindeumfeld, wenn die Leute am hellsten zu brennen scheinen. Wenn man meint, so, wow, die sind euphorisch, die sind super extrovertiert und auffällig. Ne? Ihr kennt es, diese jungen, aufblühenden. So oft hatte ich den Eindruck, dass das einfach keine olympischen Feuer sind, die weitergegeben werden, sondern eher so Silvesterraketen, die man in die Luft hochschießt. Dann explodiert es mal kurz, es flackert hell auf, ganz arg hell. Und dann ist es weg und landet in der Finsternis. Das ist eine reale Erfahrung, die wir im Gemeindeumfeld machen. Und ihr solltet euch darauf vorbereiten, dass das auch euch passieren kann und wird. Und es ist traurig und es ist schmerzhaft. Aber es gibt auch ganz andere Erfahrungen. Und ich möchte mit euch noch eine weitere Person anschauen, hier aus dieser Aufzählung, über die wir etwas mehr wissen. Und zwar ist es die Person Markus. Schaut mal mit mir in Vers 11. Nur Lukas ist bei mir. Hole Markus zu dir und bringe ihn mit, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Nimm Markus mit, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Von Markus wissen wir, dass er unter anderem auch Johannes heißt. Johannes mit dem Beinamen Markus. Und bei Johannes Markus gibt es ebenfalls so eine gewisse Wendung in seinem geistlichen Werdegang. Schaut mal, wie die ersten Erfahrungen zwischen Paulus und Markus waren. Wir lernen in Apostelgeschichte 13, Vers 13 Folgendes. Paulus war unterwegs und er hatte diesen Johannes Markus bei sich. Und dann heißt es, Johannes Markus aber trennte sich von Paulus und kehrte zurück nach Jerusalem. Die waren unterwegs, die hatten noch gewisse Pläne und dann plötzlich, aus welchen Gründen auch immer, macht Markus eine Fliege und haut dem Paulus ab. Und das führt einige Kapitel später zu einem sehr großen Konflikt. In Kapitel 15 sehen wir in Vers 36 bis 40, dass der engste Mitstreiter von Paulus, Barnabas, gesagt hat, komm, lass uns Markus nochmal mitnehmen. Und dieses Mal wird er sich auch anständig bestimmt geben und nicht einfach abhauen. Ich war mal Flyer verteilen mit jemandem abends, das war ganz witzig, kleine Story, kommt mir gerade so am Rande. Wir waren Weihnachtsgottesdienst Flyer verteilen, aber der Kerl, mit dem ich das gemacht habe, der hat so eine Angst davor, Menschen zu begegnen und mit ihnen zu reden, dass er gesagt hat, so er zieht ein Haus weiter und tut da schon mal die Briefkästen, die Weihnachtseinladungen einschmeißen. Und als ich dann vorne an der Straße stand, wartete ich 5 Minuten, 10 Minuten und er ist einfach nicht aufgetaucht. Und irgendwann mal kriege ich eine SMS, Sorry, ich habe den Dienst quittiert. Es tut mir leid, aber du schaffst es schon. Und vielleicht war das auch so mit dem Markus hier. Ne? Paulus sagt so: Alles klar, morgen machen wir uns wieder auf die Reise, packt schon mal euren Krempel zusammen. Und dann sagt Markus: Nee, ich gehe zurück nach Jerusalem. Und jetzt hier lesen wir in Kapitel 15, 36 bis 40. Nach einigen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas: Lass uns nun zurückkehren und die Brüder besuchen in jeder Stadt, in der wir das Wort des Herrn verkündigt haben, und sehen, wie es ihnen geht. Barnabas aber wollte auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es für richtig, diesen nicht mitzunehmen, der aus Pamphylien von ihnen gewichen und nicht mit ihnen gegangen war zu dem Werk. Es entstand nun eine Erbitterung, so dass sie sich voneinander trennten und Barnabas den Markus mitnahm und nach Zypern segelte. Paulus aber wählte sich Silas und zog aus von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Dieser Kerl hat es geschafft, einen solch großen Streit zwischen den beiden engen Mitarbeitern Paulus und Barnabas irgendwie hervorzubringen, so weit, dass sie gesagt haben: Ey, es geht nicht, wir können so nicht gemeinsam weiter dienen, wir müssen uns aufteilen und brauchen erstmal Abstand voneinander. Also, dass dieser Markus von Paulus gegangen ist, das war eine sehr negative Erfahrung für Paulus. Der hat keinen Bock auf gut Deutsch auf diesen Typen mehr gehabt. Und vielleicht kennt ihr auch so manche Leute, wo ihr sagt, das sind schon Christen, aber Gott sei Dank sind die nicht mit hier in die Christusgemeinde gezogen. Ich hätte keine Lust, mit denen Gemeinde zu bauen und zu gründen. So eine Erfahrung kann man machen, sind wir mal ehrlich. Ich kenne Leute, wo ich sage, das sind Christen, aber die Erfahrung, die ich mit denen gemacht habe, das ist einfach, das will ich nicht nochmal. Ich kann den Paulus gut verstehen. Und dann lesen wir aber jetzt hier, dass Markus nützlich ist für Paulus. Übrigens in Kolosser 4 wird er auch aufgezählt als Mitarbeiter, also er ist schon für eine Zeit lang zuvor nützlich geworden. Aber was ich euch hier zeigen will, ist, es gibt so eine Art Erlösungsgeschichte auch für einzelne Menschen, wo man denkt, Mensch, die sind abgefallen oder da ist was Dummes passiert. Es gibt eben auch die Möglichkeit auf Wiederherstellung, auf Restauration, auf Erneuerung. Diejenigen, wo man mal einst dachte, die sind vielleicht kein helles Licht, sondern da ist überhaupt gar kein Licht dann, oder es ist so ein glimmender Docht, wie auch immer, mit denen kann ich gar nichts anfangen. Das sind manchmal Menschen, die dir zu, wie Paulus hier sagt, wichtigen und wertvollen Mitarbeitern, treuen Nachfolgern und Dienern werden können. Markus ist ein Bild für Hoffnung in der Gemeinde. Und es sollte euch auch zeigen, wenn ihr jetzt hier jemanden habt, wo ihr sagt, das ist mein Sorgenkind, dreht euch bitte nicht zu der entsprechenden Person hin, das fällt auf in so einer kleinen Runde. Aber vielleicht gibt es solche Menschen, wo ihr sagt, Mensch, ich habe keine Hoffnung. Dann will ich euch sagen, ihr habt einen allmächtigen Gott und es lohnt sich, die Hoffnung nie aufzugeben und zu beten und zu ringen um diese Menschen im Gebet. Und wer weiß, ob Gott nicht gerade einmal diese Leute zurüsten möchte und wieder zu euch schicken möchte, um sie zu einem wertvollen Instrument in eurer Gemeinde zu machen. Und ich glaube, es muss nicht immer nur so eine Sündengeschichte sein. Es gibt nicht nur Sünde, die das Werk Gottes blockiert, sondern auch Schwachheit. Und ich muss so drüber nachdenken. Bei uns in der Gemeinde gibt es zum Beispiel so einen jungen Mann, ich nenne ihn einfach mal beim Namen Marius, der war eine Zeit lang sehr krank, war wirklich das Sorgenkind in unserer Gemeinde, hat so schizophrene Züge gehabt und es war, man hatte Angst, dass er sich vielleicht selbst auch wehtun kann und der hat so schwere Medikamente dann auf das Ganze genommen und es war so, keine Ahnung, ob aus dem Junge wirklich nochmal, als ob der wirklich nochmal so die Kurve kriegen kann. Und heute, ich weiß nicht, 3, 4, 5 Jahre später schaue ich zurück und er ist einer der größten Lichtblicke in unserer Gemeinde. Er ist mittlerweile super stabil, fragt mich nicht, wo das Ganze herkam und ob das alles durch Gebet war oder durch irgendwelche medizinischen Mittel. Auf jeden Fall ist er weitestgehend stabil und gut. Er hat sein Studium abgeschlossen, er arbeitet Vollzeit und er ist in der Gemeinde wirklich ein Mann für alles. Demütig, immer da und also auch wirklich bei jeder Veranstaltung und immer spontan einsetzbar. Und keiner von uns hätte vor 4 oder 5 Jahren mal gedacht, so, Marius ist mein Go-To-Kerl, wenn ich jetzt gerade mal spontan Hilfe brauche. Aber er ist es geworden. Und so dachte wahrscheinlich auch Paulus das mal nicht, dass aus Markus noch was werden würde. Und siehe da, Gott hat ihn eines Besseren belehrt. Auch die Erfahrung kann man machen, dass Menschen zurückkommen, die eine Zeit lang gehen. Es gibt einen anderen jungen Mann, von dem ich euch aus meiner Gemeinde berichten möchte, Michi. Der Michi, der wurde bei uns getauft und ist ein sehr euphorischer Kerl. Und ja, wie soll ich das sagen? Michi habe ich einfach mich mal versündigt. Der hat mir mal was weitererzählt und ich habe das dann irgendwie weiter geplappert. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Und das war ein großer Vertrauensbruch für ihn. Das war für ihn ganz arg schlimm und auch wenn man seine Biografie kennt, er hat so ein Problem, wenn Menschen ihn enttäuschen. Und das war für ihn so eine schlimme Erfahrung, dass er die mit seinem Pastor gemacht hat, dass er Abstand genommen hat von der Gemeinde. Und wir dachten, er ist weg. Für ein Jahr, für 2 Jahre. Und irgendwann mal gab es dann die ersten, ich kann schon gar nicht mehr sagen, wie das kam, die ersten WhatsApp-Nachrichten, die ich mit ihm wieder ausgetauscht habe. Und es war für mich so ein, der Michi. Und dann habe ich den Ältesten gesagt, ich habe mir Michi geschrieben, lasst uns beten für ihn. Und dann habe ich mich mit Michi ausgesprochen. Und dann vergingen wieder ein paar Monate und irgendwann mal war er zu einem einzelnen Gottesdienst da. War da zu einem Gottesdienst. Und ich habe nicht viel mehr erwartet. Er eigentlich auch nicht. Er wollte nur mal wieder ein paar Geschwister besuchen, die er seit langer Zeit nicht gesehen hat und die er vermisst hat und so weiter. War eigentlich innerlich immer noch darauf eingestellt, dass er mit der Gemeinde im Allgemeinen nichts mehr zu tun haben will. Aber was soll ich sagen? Er war im Haus Gottes. Er hat das Wort Gottes gepredigt gehört, er hat das Wort Gottes gesungen gehört, er hat die Gemeinschaft der Heiligen gesehen und in seinem Herzen kam wieder die Sehnsucht hoch. Und das hat ihm geholfen, auch den Bruch zu überwinden, seinem Pastor zu vergeben. Wir haben heute eine super Beziehung übrigens, Michi und ich, und ist heute auch ein fester Teil der Gemeinde. Auch diese Erfahrung macht ihr im Gemeindeumfeld. Ich möchte euch noch eine dritte Person hier vorstellen, von der uns mehr berichtet wird, Alexander. Alexander, was gibt's über diesen Alexander zu sagen? Da müsst ihr euch ganz besonders jetzt die Ohren zuspitzen. Alexander, ab Vers 14, der Schmied hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Vor ihm hüte auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Dieser Alexander ist vermutlicherweise der gleiche Alexander, von dem Paulus im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 20 spricht. Und dort heißt es, dass er Alexander mit einem gewissen Hymenäus zusammen dem Satan übergeben hat, damit sie lernen, nicht zu lästern. Paulus hat Gemeindezucht betrieben. Das bedeutet, dass er eine Person, die sich nicht hat korrigieren lassen für eine Zeit lang aus dem Reich Gottes, also das sich manifestiert in der Gemeinde, ausgeschlossen hat, zurückgeschickt hat in die Welt, um sozusagen im Exil auszuloten, ob das ein gläubiger Überrest ist, der zurückkehren wird ins Reich Gottes, oder ob es jemand ist, der im Exil oder in der Wüste oder wie auch immer in diesen ganzen Bildern Israels, ihr kennt es, untergehen wird. Na, das ist eigentlich das Ganze in Gemeindezucht. Das hat Gott vielfach getan und es sollte eigentlich diejenigen, die glauben, eben wachrütteln, damit sie auch die Gemeinde und das Leben mit der Gemeinde wieder ernst nehmen. Und es sollte eben aber auch ein Stück weit die Spreu vom Weizen trennen. Und so lesen wir, dass Paulus Alexander aus der Gemeinde unfreiwillig entlassen hat. Warum? Wenn wir die beiden Stellen zusammennehmen, zwei Dinge. Erstens, weil er lernresistent ist. Er hat den Worten sehr widerstanden. Und zweitens, weil er den Hang dazu hat, zu lästern, zu zerstreuen, zu zerstören, destruktiv zu sein. Paulus sagt, du kannst nicht nur die Erfahrung machen, dass Menschen kommen und gehen, gute Erfahrungen und schlechte Erfahrungen, du kannst auch sehr schlechte Erfahrungen haben mit Menschen, die sich im Endeffekt eigentlich als Feinde herausstellen. Als deine persönlichen Feinde, als Feinde im Reich Gottes. Menschen, von denen man sich unbedingt fernhalten sollte. Paulus warnt hier Timotheus, hüte du dich vor diesem. Alexander ist eine destruktive Kraft, die in die Gemeinde hineinkommt und gegen das Wort Gottes spricht und hadert damit und kämpft. Und auch solche Erfahrungen haben wir als FEG München Ost gemacht. Dass nicht nur Menschen sind, herkommen und zu uns kommen, die offen sind für Belehrung, für das Wort Gottes, sondern die versuchen, den Laden woanders hin hinzulenken, sich gefügig zu machen, zu übernehmen, zu spalten, zu zerstören, zu zerstreuen. Das ist eine reale Anfechtung. Und ich finde es ganz interessant, und wenn wir das vielleicht im Kontext nehmen von Kapitel 3, der ganze Timotheusbrief ist ein, zweiter Timotheusbrief ist ein Brief, der sich viel mit diesem Thema nicht nur Jüngerschaft, sondern auch Irrlehre auseinandersetzt und eben auch den Gefahren. Und in Kapitel 3 wird uns berichtet eben von Irrlehrern, die sich ins Gemeindeumfeld einschleichen, vor allen Dingen in die Häuser der Weiblein, was auch immer das heißt, das könnt ihr irgendwann mal anders klären. Aber was ich euch über diese Irrlehrer sagen will, das finde ich ganz interessant, das sind nicht Menschen, die herkommen und sagen, wir hassen Gott. Oder wir wollen nichts mit Frömmigkeit zu tun haben. Die rühmen sich sehr viel auf Frömmigkeit. Aber schaut mal her, die werden vorher erklärt in dieser Aufzählung, Anfang von Kapitel 3. Da Paulus macht so eine Aufzählung von den Menschen in der letzten Zeit, die die letzten Tage schwierig machen. Na, und er sagt, die sind undankbar, haben keine natürliche Liebe und so weiter. Und dann sagt er, sie lieben erstens das Vergnügen mehr als Gott, Vers 4. Und dann Vers 5. Sie haben eine Form der Gottseligkeit, der Frömmigkeit, die wirken fromm oder geben sich fromm, deren wahre Kraft aber verleugnen sie. Und wir wissen, die wahre Kraft aller Frömmigkeit, das ist Christus. Und Christus lebt und Christus wirkt durch sein Wort. Wo immer das Evangelium im Zentrum ist, gepredigt aus dem Wort, da ist Christus präsent und da wirkt er mächtige Dinge. Aber es gibt sehr viel, was sich äußerlich christlich nennt und schön verpackt, was aber in Wahrheit alles andere mehr liebt als unseren Gott. Und was viel von Frömmigkeit redet, aber diese Frömmigkeit nicht auslebt. So ein Beispiel auch, ich finde, das ist jetzt nicht einfach nur so ein per se religiöses Thema, das ist auch, was wir gesellschaftlich sehen. Die intolerantesten und gewaltbereitesten Menschen, die ich kenne oder sehe oder wahrnehme in unserer Gesellschaft, sind die Menschen, die sich am meisten mit diesem Begriff Toleranz brüsten. Ist euch das schon mal aufgefallen? Wie verrückt diese Vielfaltskämpfer alles bekämpfen, was nicht in ihrem Schema drin ist. Vielfalt ist sehr begrenzt, gilt es für sie. Alles, was darüber hinaus ist, was ja noch viel vielfältiger wäre, das wird mit Gewalt bekämpft. Und niedergedrückt und mit so vielen hinterhältigen Mitteln. Und man brüstet sich doch, die Guten zu sein, die Tollen zu sein. Wir wollen doch einfach nur, dass wir eine ganz arg wundervolle Gesellschaft sind. Ja, aber man versucht, mit hinterhältigen Mitteln alle auszuboten, die einfach nicht in deine Kiste hineinpassen, in dein Konzept, die tatsächlich doch irgendwie ganz viel anders sind als du. So ist es auch im Gemeindeumfeld. Paulus warnt hier vor einer dritten Kategorie Menschen, die Schaden anrichten. Und deswegen ist es wichtig, dass eine Gemeinde auch aktiv geleitet wird. Das ist eine Aufforderung vor allen Dingen an euch Älteste. Als Paulus hier dem Timotheus das geschrieben hat, habe Acht davor. Da hat er nicht nur persönlich gedacht, du übrigens Timotheus, dass es dir als Person nicht schadet. Ich bin mir sicher, dass Paulus an die Gemeinde gedacht hat, die Timotheus anleitet. Timotheus, achte auf die Gemeinde, indem du Acht hast auf Leute wie diesen Alexander. Es ist eine Aufforderung an Älteste oder an Leitende in der Gemeinde aktiv zu sein und auch bereit zu sein, Kontra zu geben, wenn Menschen destruktiv sind. Und ich weiß, vielen von uns fällt es sehr schwer. Wir sind zu gutmütig und wir wollen auch mit niemandem irgendwie streitet, das ist unangenehm und dann neigt man manchmal dazu, einfach auch sehr viel einfach schleifen zu lassen und hingehen zu lassen. Und das Problem ist, wenn sich der Sauerteig einmal breit macht, ne? Wie es halt so ist mit Sauerteig. Es dauert nicht lang, da hat er alles durchsäuert. Und deswegen muss man auch auskehren. Das sind drei Arten von Menschen, die uns Paulus hier vorstellt, Begegnungen, die er gemacht hat. Natürlich muss man auch sagen, jede Erfahrung ist individuell. Aber ich denke, das sind drei Dinge, die ich auch aus meinem 10-jährigen Gemeindeleben als Pastor jetzt kenne und fast sicher davon ausgehe, es ist kein prophetisches Wort, aber es ist ein Wort der Weisheit, auch eine Erfahrung, die ihr machen werdet. Ich möchte schließen mit einer letzten Person, bei der ich mir ziemlich sicher bin, oder zumindest hoffe ich und flehe ich darum, dass ihr mit dieser Person auch schon eine Begegnung gemacht habt. Die letzte Person, die ich mit euch anschauen möchte, ist Jesus Christus. Ich möchte mit euch nochmal die Verse 16 bis 18 lesen. Paulus schreibt: Bei meiner ersten Verantwortung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Das werde ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht würde und alle, die aus den Nationen es hören möchten. Und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und bewahren für sein himmlisches Reich, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Paulus hat jetzt viel über Menschen geredet, aber wisst ihr was? Er macht dir zum Schluss deutlich, ganz egal, welchen Art von Menschen er begegnet und wie oft und wie häufig und wie das alles zusammenkommt, unterm Strich gibt es nur eine Begegnung, die wirklich relevant ist und die über allen anderen Begegnungen steht. Und wenn diese Begegnung da ist, dann trägt die durch, weil es gibt eine Person, die, wenn die in dein Leben kommt, nicht gehen wird. Und das ist Christus. Und Paulus sagt, ich war an dem Punkt, wo ich alleine und verlassen war vor meinen Richtern. Kennen wir jemand anderes, dem es ähnlich ging? Jesus. Vielleicht erinnert uns das auch an die Stelle, wo es heißt, dass wir einen Hohepriester haben im Hebräerbrief, der in allem versucht worden ist wie wir und deswegen auch so wundervoll uns zur Seite stehen kann. Und Paulus sagt so, ich habe erfahren, als ich allein war, als kein Mensch mehr da war, dass Christus da war und er hat mich durchgetragen und er hat mich gestärkt und er hat mich dazu benutzt, in all diesen Widrigkeiten das Wort Gottes zu verkündigen, damit die Nationen hören und das Reich Gottes aufzurichten. Er sagt, er ist dem Rachen des Löwen nahe gekommen, aber er ist nie verschlungen worden. Nicht nur dieser Brief, sondern eigentlich all die paulinischen Briefe, das ganze Neue Testament ist durchdrängt auch von Worten, die uns darauf hinweisen, dass das Leben der Gemeinde, die Pilgerreise der Gemeinde kein Zuckerschlecken ist. Gemeindebau und Gründung ist kein Zuckerschlecken. Die Apostelgeschichte ist voll davon, die Lehrbriefe sind voll davon. Es gibt viel Leid und Anfechtung, was du als Christ durchmachst. Und dann kommt da dazu noch all das andere normale menschliche irdische Leid, was man privat hat, in seiner Familie, in seiner Ehe, auf der Arbeit und wie auch immer. Das christliche Leben ist kein einfaches Leben. Das hat die Bibel nirgendwo jemals verheißen. Und wenn du die Hoffnung hast, dass du dein bestes Leben, dein einfachstes Leben, dein schönstes Leben bekommst, weil du Christ wirst, dann muss ich dich leider enttäuschen, das ist nicht so. Aber eines können wir hier aus dem Leben von Paulus lernen. Selbst wenn wir die bitterste Stunde, die dunkelste Stunde erleben, wo wir wirklich uns völlig allein und verlassen fühlen, gibt es einen, der da ist. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht würde und alle, die aus den Nationen hören möchten. Und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Paulus hat hier die absolute Zuversicht, dass Christus das wahrmacht, was er verheißen hat, dass er sein Reich baut, dass er Gemeinde baut. Und es tut mir leid, ich sehe wenig hier, menschlich gesehen, was mir Hoffnung geben würde, dass hier eine starke Gemeinde sein wird, die den Teufel und all das Böse, was es auch in Tübingen geben mag, überwindet und das Reich Gottes hier mächtig und majestätisch aufrichtet. Ihr seid nur ein Haufen von kleinen Menschen. Was wollt ihr schon tun? Mal ehrlich. Aber das ist ein allmächtiger Gott. Und er kann mit sehr wenigen Mitteln sehr große Dinge tun. Zum Beispiel mit ein paar Broten tausende Menschen satt machen. Wir als Gemeindegründung, und ich finde, es ist so schön, ich glaube, ich habe es euch beim ersten Mal gesagt und es erinnert mich irgendwie so ganz stark bei euch. Wir waren auch in so einem kleinen Schulraum. Wir hatten auch sehr improvisiertes Equipment. Bei uns war es tatsächlich noch ein bisschen erbärmlicher, weil wir konnten keinen Einfluss nehmen aufs Licht oder auf die Heizung. Das war alles automatisch geschalten. Und manchmal hatten wir Gottesdienste, zum Beispiel einen Weihnachtsgottesdienst, aber aus welchen Gründen auch immer, war halt die Schaltung so gestellt, dass man keinen Strom hat. Dann mussten wir mit dem Notstromaggregat von draußen irgendwie, und das mussten wir so weit wegstellen, dass es die Nachbarn nicht nervt und gleichzeitig aber auch irgendwie wir halt noch Strom bekommen und so weiter und natürlich es auch den Gottesdienst nicht stört. Es war wirklich sehr erbärmlich. Und da muss ich noch dazu sagen, na, ihr seid schon gestartet mit Menschen, die Musik machen können. Und wir hatten am Anfang einen Gitarristen, der nur drei Akkorde kann. Und der dann, und aber das auch nicht so ganz gecheckt hat mit dem Transponieren, der also hat er auch keine Ahnung wirklich so von Musiktheorie. Und er hat dann quasi alle Lieder mit seinen drei Akkorden gespielt. Und manche Lieder waren so hoch oder so tief, dass sie eigentlich fürchterlich waren. Menschlich gesehen gab es so viel, was dafür gesprochen hat, dass unsere Gemeinde scheitert. Dann hatten wir auch Begegnungen mit Menschen in der Gemeinde, die destruktiv sind. Ganz am Anfang, bevor ich sogar kam, gab es schon so eine Art Spaltung in unserer kleinen Gruppe, weil da eine Person ziemlich querulant so den anderen entgegengeschossen hat und sein eigenes Ding machen wollte. Es war eine negative Erfahrung, Schwachheit. Aber heute schaue ich in unsere Gemeinde in München-Ost und ich bin sehr dankbar. Ich bin so dankbar, dafür sehen zu dürfen, was Gott für einen Haufen von Menschen hier zusammengeführt hat. Und ich höre das jede Woche, wenn Menschen zu uns kommen. Wir haben so viele neue Begegnungen. Wir sind nicht nur so an Gemeinde gewachsen, es kommen immer und immer und immer und immer wieder neue Leute. Und die sind so dankbar und die sind so hellhörig und sind so fasziniert, dass es hier eine Gemeinde im Osten gibt, wo das Wort Gottes gepredigt wird, wo Menschen zusammenkommen, wo so eine Atmosphäre der Liebe ist. Und es ist, ich schaue mir das alles an und ich denke mir, das kann kein Fleisch, kein Mensch, kein Geld bewirken, was wir hier haben. Das hat Gott zusammengestellt und Gott gebaut. Alles, was notwendig war, waren Menschen, die ihn lieben und die, wie Paulus hier sagt, gewillt sind, das Wort des Herrn zu verkündigen und damit das Reich Gottes an dem Ort, wo sie sind, aufzubauen. Das sind Erfahrungen, die wir jetzt hier behandelt haben, die wir machen mit Menschen. Manche, die gehen und es enttäuscht uns und wir erwarten es nicht. Andere, die die Kurve kriegen und sie begeistern uns. Und wieder andere, die vorgaben, zu uns gehört zu haben, aber niemals Teil von uns waren, sondern in Wahrheit eigentlich Feinde Gottes, die uns wirklich versuchen, das Leben schwer zu machen. Alles Erfahrungen, die wir möglicherweise machen. Aber bei all dem lasst uns nicht vergessen, die größte und die wichtigste und die herrlichste Erfahrung, die die Gemeinde Gottes macht, ist Christus, der seine Gemeinde baut. Und solange ihr dieses Wort festhaltet und Christus in diesem Wort sucht und predigt, bin ich guter Dinge, dass die Pforten der Hölle die Christusgemeinde Tübingen nicht überwinden werden. Amen.